34, die Verse 2 bis 11. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Amen. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, dieser Wochenpsalm ist für heute so ausgewählt und ich habe gedacht, wow, das ist ja eigentlich spannend. Ein Psalm, der von den Urängsten, den Urgefühlen der Menschen eigentlich ganz stark bestimmt ist, indem es darum geht, um ein Urthema, nämlich das Thema Furcht und Angst, was einfach zum Menschsein seit dem Sündenfall dazugehört. Es gibt keinen Menschen, der Angst oder Furcht nicht kennen würde. Und wir alle müssen unser Leben lang irgendwie damit einen Umgang finden. Dieser Psalm ist geschrieben, und das gibt extra so eine Vorbemerkung hier in der Bibel, von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Also dieser Psalm ist einer der wenigen, die ganz konkret, wo wir wissen, aus der und der Situation ist dieser Psalm oder darauf spielt er an. Und es ist die Situation eines starken Davids, der Wölfe und Bären besiegt hatte, der einen riesen Goliath, wo alle sich in die Hose gemacht haben vor ihm, bezwungen hat mit einem Stein. Also kein Schwächling oder kein Angsthase. Aber dieser David ist in eine Situation in seinem Leben gekommen, wo Angst ganz dominant ist. Zu Hause in seinem Land gibt es den eigentlichen König Saul und es entpuppt sich als so eine schwierige Beziehungslage, weil Neid so stark ist in diesem anderen König, dass David klar sieht, ich habe keine Zukunft in meiner Heimat. Ich muss hier raus. Und so ist er raus aus seiner eigentlichen Gemeinschaft, aus dem, wo er eigentlich hingehört. Dort muss er fliehen, dort muss er weg, das muss er hinter sich lassen. Und er ist einsam. Und er flieht in das Land, glaube ich, unterbewusst ist er dahin geflohen, schätze ich mal, wo sein größter Triumph eigentlich gewesen ist, nämlich das Land, aus dem Goliath kommt. Und er denkt, wenn es irgendwo um Angst gegangen ist in meinem Leben, dann diesen Goliath und ich habe ihn besiegt und ich gehe jetzt in sein Land. Und das ist eine Sackgasse für ihn. Denn die Leute erkennen ihn und sagen, wow, das ist doch dieser David, der unseren Goliath besiegt hat. Und er hat 100% gegen sich. Und er stellt sich dann als einzige Möglichkeit, stellt er sich verrückt, also wahnsinnig. Und so kommt er da dann irgendwie durch, aber er muss letztlich in so eine Höhle fliehen, wo er sich isoliert, wo er alleine ist und wo er nicht weiß, wie es weitergeht. Da sitzt nun unser großer Goliath-Bezwinger. Der Tod wartet quasi auf das Leben, so wie eine fallende Glühbirne auf den Zementfußboden. Es hat andere Momente gegeben in seinem Leben, aber am Ende weiß er, er ist bedroht, sein Leben ist bedroht und Angst gehört einfach dazu. Mal mehr, mal weniger, jetzt mal mehr bei ihm. Wenn wir einmal unsere Situation der letzten Monate sehen, dann sehe ich einige Parallelen. Du siehst vielleicht noch mehr Parallelen. Ich sage mal das, was mir aufgefallen ist. In dieser Corona-Krise ist das Thema Angst sehr groß geworden. Eine Ärztin aus unserer Gemeinde, die in einer Notaufnahme eines Krankenhauses gearbeitet hat, die hat an einem Tag gesagt, du, ich hatte heute 3 junge Männer, kräftige David-Typen sozusagen, die schon so manchen Goliath besiegt haben, die haben sich bei mir eingeliefert und am Ende, die hatten nichts Körperliches. Das war so in der Zeit des Winters, die hatten nichts Körperliches. Aber die kam mit sich selbst überhaupt nicht mehr klar. Sie hatten im Grunde genommen Angst. Und die war größer als das, was sie handeln konnten. Waren eigentlich falsch bei mir, aber sie wussten nicht, wohin. Wenn wir Statistiken sehen, was Angststörungen, wie die Statistik dahingehend ist in der Corona-Zeit, das ist auf jeden Fall viel höher als in den Jahren davor. Ist doch logisch. Du bist verlassen, du bist alleine, du hast kein Gegenüber, du bist eher isoliert. Das ist ein Nährboden für Angst. Du hast nicht das Gegenüber, was dich korrigieren kann, was dir Mut machen kann, was dich aus deinem Selbstsumpf herausholen kann, weil diese Isolation da ist. Nicht so einfach. Wo mir das Gegenüber fehlt, bin ich isoliert, wie David in dieser Höhle. Der Schutz der Gemeinschaft, den ich brauche auf meiner Reise durch das Leben, ist uns ein Stück genommen gewesen. Und das hat uns gefehlt. Und so sind diese Ängste, mit denen wir immer umgehen müssen, und wo es keinen Raum gibt, wo die gar nicht wären, ein Stück mächtiger geworden. Und wir haben weniger an Ressourcen gehabt, in den letzten Monaten dagegen zu setzen. Und das thematisiert unser Psalm hier. Vielleicht sagst du, wenn du den Psalm liest, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Aber wo ist denn hier von Einsamkeit die Rede, wenn der Psalm hier so anfängt? Doch, wenn du ein bisschen fein guckst, siehst du, er sagt in Vers 5 zum Beispiel, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Er hat sich also auf den Weg gemacht, Gott zu suchen. Und suchen tust du, wenn du was verloren hast. Also dieser Mensch hier hatte den Kontakt zu Gott verloren. Dieses Gefühl, dass Gott da ist, hatte er nicht. Und er hat sich auf den Weg gemacht, es zu suchen. Er ist in Elend gewesen. Er hat ein zerbrochenes Herz gehabt. Und er hat dann erlebt, dass Gott nahe ist. Und Vers 4 zum Beispiel, auch ganz spannend, preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Er hat also Bedürfnis, die anderen mitzunehmen, jetzt in Gemeinschaft Gott zu loben. Denn das ist so lange nicht möglich gewesen. Ihr müsst jetzt eins wissen zu dem Thema Psalm im Alten Testament. Das ist jetzt mal ganz wichtig, auch das Ganze drumherum, wie so ein Psalm geschrieben ist und wie er uns überliefert ist, zu wissen. Denn wie lese ich ihn? Ich will den Herrn loben und dann diese Erfahrung der Gottesferne. Wie passt das eigentlich zusammen? Im Volk Israel war es üblich, dass man Feiern hatte der Danksagung. Und dafür sind viele dieser Psalmen geschrieben. Da sind Menschen in einer Notsituation gewesen, sie haben Gelübde abgelegt, wenn Gott ihnen dann und dann hilft, dann werden sie sich bedanken. Und dafür gab es dann Dankgottesdienste, wo Leute hingekommen sind und einfach von ganzem Herzen Gott ihren Dank gebracht haben. Und dafür sind diese Psalmen geschrieben, die dort gebetet werden konnten. Das macht insofern einen großen Unterschied für uns zu wissen, das ist nicht ein einzelnes Gebet, was einer in seiner Not gesprochen hat und dann während des Gebetes hat es einen gefühlsmäßigen Umschwung gegeben, dass er jetzt nur noch danken kann oder dass dieser Mensch jetzt voller Lob ist. Das finde ich wichtig, denn viele von uns, die die Bibel ernst nehmen, versuchen ja, diese Erwartung auch zu erfüllen. Versuchen, eine Frömmigkeit zu haben, so wie sie in der Bibel ist. Und ein Missverständnis könnte dann sein, dass wenn du in Not bist, dass du dann sagst, wenn ich bete, dann muss dieser Umschwung kommen. In dem Gebet muss ich von Not zu Dank kommen. Moment, das sind Prozesse, die in diesen Gebeten Stück für Stück dann zusammengefasst sind und am Ende einer längeren Zeit in einem Dankgottesdienst dann so vorgebracht werden konnten. Das ist nicht in einem Augenblick, in einem Gebet. Ich sage es mal ganz deutlich, wenn du fromm sein willst und das von deiner Seele erwartest, was für ein Druck. Das kann eine Seele oft überhaupt nicht leisten. Sondern es ist hier ein Prozess, der beschrieben wird. Und es ist ein Prozess, der nicht ausschließt, dass es alles gibt im Leben. Denkt mal einfach an Prediger 3, wo so geschrieben wird, alles hat seine Zeit. Klagen und Loben, Danken und Leiden und so weiter. So geht es da weiter. Die ganze Bandbreite des Lebens. In diesem Missverständnis dieses Psalms ist das oft so gedacht, ja, als wenn ich fromm bin, dann muss es immer dieses Lob geben. Und leider ist das dann oft ausgeblendet worden, die gesamte Realität, die Bibel weiß. Mehr als die Hälfte aller Psalmen sind Klagepsalmen. Und viele Fromme haben sich dann sozusagen daraus die Logik gebastelt, wenn ich fromm bin, muss es immer gut laufen. Und sie haben einen Teil der Realität ausgeblendet. Das ist aber nicht das, was der Psalm will. Der will nur sagen, wenn es eine Wendung gibt im Leben, wenn Gott dir nahe gekommen ist und dich erhört hat, dann äußere deinen Dank. Das gehört wie so ein Kuchenteil zum ganzen Kuchen des Lebens. Und wenn du im Warten bist und Gott noch nicht geantwortet hat, dann hast du diese Klagepsalmen, mehr als die Hälfte. Und dann sind die für dich. Das ist die gesamte Realität des Lebens und die wird hier auch gesehen. Und hier wird jetzt ein spezieller Punkt beleuchtet, nämlich wenn Gott antwortet auf die Not. Wie geht David eigentlich um mit dieser Angst, die in ihm ist? Das habe ich mich gefragt. Die Griechen haben damals ja eine Philosophie erfunden, die Stoiker, die so gesagt haben, ach, eigentlich tangiert mich gar nichts im Leben. Ich habe eigentlich keine Beziehungen, die irgendwie wichtig sind. Ich habe nichts, was mir irgendwie kostbar ist. Dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Das, ohne dass wir das jetzt so als stoische Philosophie anwenden, tun wir das, glaube ich, viele von uns in unserer Alltagsphilosophie, dass wir sagen, ach, wenn eine Beziehung nicht mehr so gut ist, dass wir dann sagen, ach ja, war sowieso nicht so gut, hat mich sowieso nicht berührt eigentlich. Um uns zu schützen vor dem Verlust, vor dem Schmerz. David könnte auch so gelebt haben, als beziehungsloser und erwartungsloser Mensch in seiner Höhle, hat er aber nicht. Er hat darin Gott gesucht, er hat dann Freunde letztlich am Ende gesammelt und ist dann aus dieser Höhle auch rausgekommen. Vielleicht hast du das in den letzten Monaten für dich so gesagt. Naja, alleine sein ist ja gar nicht so schlimm. Keine Freunde zu haben oder nur per Telefon, so ist das dann halt. Eigentlich ist es doch nicht schlimm. Vielleicht hast du dir das gesagt, um diesen Schmerz nicht so doll zu spüren. Vielleicht eine gute erste Hilfe. Aber die Bibel sagt, du bist gemacht für das Echte, für das Gesamte. Und wenn wir uns für eine Zeit zurückgehalten haben, dann ist das gut und dann hat das seinen Sinn. Aber eigentlich bist du für etwas anderes gedacht. Für Emotionen, für Hoffnung und Leiden, für Liebe und auch für Trauer. David macht sich verletzlich. Er wagt sich aus seiner Isolation am Ende heraus. Und dann kommt ein Engel des Herrn, so heißt es hier, Vers 7, jemand, der ihm nahe ist. Es kommen andere, die in dieser Höhle mitwohnen. Und wenn du so ein bisschen dich isoliert hast und gesagt hast, ja, ach, es ist auch gut so, isoliert zu sein, dann möchte ich dich ermutigen. Wag es, dort rauszukommen. Vielleicht kommt ein Engel des Herrn, vielleicht kommt irgendjemand, der zu dir Kontakt aufnimmt, der dein Leben wieder weitet. Vielleicht bist du ein von Gott gesandter Engel für jemand anderes, der sich in seiner Höhle vergraben hat. Vielleicht möchte Gott dich dafür benutzen. Dann wag es auch, dieser Engel zu sein. Vers 6 heißt es, dass David aufblickt zum Herrn. Aus der Enge seiner Situation blickt er in die Weite Gottes. Und in Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weg zur Freiheit. Die Furcht des Herrn steht hier sozusagen, wenn man mal guckt, genau gegen diese Angst der Enge. Und es ist, was ist mit Furcht des Herrn gemeint? Ich bin noch einmal darüber gestolpert und es sagt so etwas wie dieses Gewaltige, dieses Überwältigende, diese Ehrfurcht vor Gott. Es ist keine Angst vor Gott, sondern es ist ein Staunen, ein überwältigendes oder überwältigtes Staunen, dieses Gefühl von, er ist so groß und ich bin so klein und trotzdem bin ich bei ihm wichtig und geborgen. Das geht nur bei dem Gott der Bibel, dass er groß ist und du als kleiner Mensch trotzdem unendlich kostbar von ihm geschützt, geborgen und geliebt. Das ist für David oder für den Psalmbeter hier auf jeden Fall so eine Art Schlüssel, was ihn rausgeholt hat aus seiner Enge. Die große Weite Gottes. Das große Staunen über den, der so viel größer ist. Irgendwie logisch, oder? Also wenn Angst mein Thema ist, dann brauche ich etwas, was noch größer ist als diese Angst. Ihr kennt das wahrscheinlich mit diesem Elefanten. Also wenn du dir einen blauen Elefanten vorstellst und ihn irgendwie nicht, irgendwann nicht mehr sehen willst, dann nützt es nichts, dir tausendmal zu sagen, ich will diesen blauen Elefanten nicht mehr sehen. Also jetzt in unserem Beispiel von David, ich will keine Angst mehr haben. Sondern dann nützt es zu sagen, jetzt male ich diesen Elefanten einfach mal rot an. So ein kleiner Trick der Seele. Auch hier, unsere Ängste, sie sind normal und das ist menschlich und das gehört dazu. Du brauchst ein Gegengewicht. Du brauchst ein Wissen, dass du in größeren Händen geborgen bist. Du brauchst, sagt der Psalmbeter hier, Ehrfurcht vor Gott. Dann hast du ein Gegengewicht gegen deine kleinen Ängste, gegenüber der großen, dem großen Staunen Gott gegenüber. Der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben, heißt es in Vers 19. Das ist so die Quintessenz dieser Erfahrung. Du bist nicht alleine. Auch wenn dein Herz zerbrochen ist, auch wenn du in dieser Höhle bist, du bist nicht alleine, der Herr ist nahe denen, gerade denen, die so ein bisschen Zerbruch in ihrem Herzen, in ihrer Seele haben. Du bist nicht alleine, du gehörst in Gottes Gemeinschaft. Er ist dir nah und auch die Gemeinde, die Gemeinschaft ist dir nah. Für mich ist Gott zu singen ein Weg, tatsächlich diese Größe Gottes irgendwie in mein Herz zu lassen. Ich finde das gar nicht so einfach, wie das gehen kann. Aber für mich tatsächlich funktioniert das irgendwie oft gut mit dem Lob Gottes, mit dem Singen. Ich tue das nicht, weil es mir super geht und darum singe ich und danke Gott, sondern ich tue es oft aus einer Enge heraus, aus meinem kleinen Leben heraus, dass ich merke, ich brauche jetzt die Größe und die kann ich mir selbst nicht geben und darum breite ich mich vor Gott aus. Wenn Christen singen, das kann manchmal ein bisschen abstoßend sein. Ich habe mal einen Freund gehabt, der ging so in mehrere Gottesdienste und dann sagte, ach, ihr seid ja offensichtlich alle immer gut drauf als Christen. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist so nicht. Hier bist du in einem Krankenhaus von lauter Leuten, die darum wissen, dass ihre Seele ja bedürftig ist, dass sie etwas Größeres brauchen. Ein Krankenhaus von Sündern und Sünderinnen. Aber sie strecken sich aus nach der Größe Gottes und nach seiner heilenden Kraft, nach seinem Mut, nach seiner Gegenwart. Aus der eigenen Enge in die Weitung, in die große Weite Gottes hinein. Das tun sie nicht, weil sie moralisch super sind, weil alles nur Dank, also weil alles nur Situationen sind im Leben, wo man für danken kann, sondern weil die spirituelle Bewegung von eigener Enge in die Fremde oder in die, nicht Fremde, aber in Gottes Größe hin ist. Und weil wir das brauchen. Ich glaube, ein Dietrich Bonhoeffer, er konnte deswegen nur so stark sein in dieser kompletten Isolationssituation, als er gefangen war, weil er nicht auf seine eigene Enge geguckt hat, sondern weil er es riskiert hat, diesen Blick zu weiten in die Größe Gottes. Und wenn wir singen, dann, wie gesagt, die spirituelle Bewegung ist nicht von einer Höhe zur anderen, sondern kann auch sein, kann mit Dank sein, dann bist du ganz bei Psalm 34. Dann kommst du her mit Lob und Dank und das hat seinen Platz und das ist großartig. Es kann aber auch aus einer Enge heraus sein, in Gottes Weite hinein. Der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Gott ist dir nah. Gott ist dem nah, von dem du weißt, dass er sich in eine Höhle verzogen hat. Du gehörst zu seiner Gemeinschaft und auch die andere gehört zu seiner Gemeinschaft. Amen.